NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute, ein Fall von Demenz, wie eine Großmutter mit Alzheimer ihre Familie fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Herzlich willkommen dazu, sagt Sabine Guckel-Seitz. Die Menschen werden älter und älter und dementer. In den meisten Familien gibt es heute schon einen Fall von Demenz. Und immer mehr Ehemänner, Kinder oder Enkelkinder geraten dabei selbst an ihre Grenzen. Psychisch und zeitlich hochbelastet brechen die Angehörigen oft selbst zusammen und dabei quält sie noch ein schlechtes Gewissen. Wie eine Großmutter mit Demenz ihre Familie fast in den Abgrund getrieben hätte und wie dann doch alles gut wurde durch Hilfe von außen, das zeigt unser Thema heute Abend am Beispiel der Familie Gutt aus Hameln. Ein langer vergeblicher Kampf mit der Demenz der Großmutter liegt hinter der Familie. Sie hat alles getan, um der Oma, der Frau im roten Kleid, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Heute lebt die Frau im roten Kleid im geschützten Bereich eines Pflegeheims und alle sind glücklich. Wie das gelingen konnte jetzt. Unsere Reportage beginnt in einem Seniorenheim an einem Sonntagnachmittag im Seniorendomizil am Klüt in Hameln. Susanne Hölters besucht ihre Mutter, 83 Jahre alt, ist die kleine Dame mit dem schlohweißen Pagenkopf. Ihre grünen Augen strahlen. Die Tochter hat eine neue Mütze und einen neuen Lippenstift mitgebracht.
Guck mal hier, deine neue Mütze. Kannst du auch noch mal aufsetzen.
Ja, guck. Das ist die neue?
Das ist die neue.
Dann brauche ich ja jetzt nicht umziehen.
Aber kannst du mal aufsetzen, gucken, wie es dir steht.
Sehr schön. Und dann noch mit dem Lippenstift.
So kleine Tüdel drin, ne?
Ja, aber hast du immer früher auch schon gerne gehabt, so kleine Tüttelchen an deinen Hüten.
Ja.
So nett.
Kann ich ja jetzt von hier aus tanzen gehen.
Ja.
Aber sowas.
Aber hier sind keine Leute
zum Tanzen im Kreis.
Mode und Tanzen, das waren schon immer die Leidenschaften von Ingrid Gutt, geboren 1933 in Dortmund. Für gute Laune sorgen, das war auch immer der Job der Hotelbesitzerin von einst. Die Tochter Susanne weiß das und macht die Musik an.
Wir können ja, warte mal, wir machen ein bisschen Musik an und dann tanzen wir mal. Was hältst du davon? So Mama, jetzt aber. Hey! Guck.
Gute Laune im kleinen Apartment mit Blick auf die Weser ganz unten im Tal. Die Sonne strahlt zum Fenster hinein. Familienidylle pur. An diesem wunderschönen, kalten Wintertag.
Das ist noch so flott, du.
Doch so idyllisch war es nicht immer. Lange Zeit hat Großmutter Ingrid die Familie in Atem gehalten. Man könnte auch sagen, terrorisiert. Auch mit Anrufen. Vor allem nachts, über Monate. Dieser war noch einer der harmlosen.
Ja, Susanne, wie oft soll ich das noch sagen? Nur einmal den Hörer in die Hand nehmen und sagen, hallo, ist alles in Ordnung? Nee, will ich gar nicht. 2, 3 Wörter mehr wäre schon besser. Und ich verstehe nicht, warum ich bitte machen müsste. Also.
Susanne Hölters kennt das eigentlich. Ihre Mutter hat immer schon gern und viel angerufen. Jetzt aber ufern die Anrufe aus. Auch Ehemann Heinz schlägt sich mit den Anrufen der Schwiegermutter herum.
Ich bin ja diejenige, die am meisten bombardiert worden ist, auch am Tag. So zwischen 10 und 12 Anrufe hatte ich, glaube ich.
Das waren mehr Anrufe am Tag.
Es kamen die also zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten. Ja, und sie waren eigentlich von aggressiv, vorwurfsvoll, fordernd, aber auch besorgt, wo sie sich auch Sorgen um uns gemacht, ob uns allen gut geht und ob alle zu Hause sind. Sie hätte Tatütata gehört, das war drauf. Dann waren natürlich auch Anrufe, wo sie sehr besorgt war, weil Leute vor ihrer Tür standen, waren natürlich dann nur Spaziergänger. Dann waren halt natürlich auch Anrufe, wo sie weg wollte, dass sie also immer wieder woanders hin wollte oder auch Vorwürfe gemacht hat. Also es war auf jeden Fall extrem belagernd, oder? Dass man keine Luft gekriegt hat durch die Anrufe.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur so bestätigen.
Zuerst denkt sich niemand etwas dabei. Erst vor kurzem, nach fast 60 Jahren Ehe, ist der Großvater gestorben. Die Familienbanden waren immer eng. Oft nimmt Susanne Hölters ihre Mutter Ingrid mit zur Arbeit. Das geht irgendwie. Denn die 54-Jährige ist Regionalleiterin eines großen Kosmetikkonzerns. Sie ist viel mit dem Auto unterwegs und nimmt ihre Mutter aus Mitleid oft mit, damit die auf andere Gedanken kommt. Wenn sie das nicht schafft, fährt sie morgens und abends nach der Arbeit zur Mutter, kauft ein, putzt und zu Hause warten auch noch die beiden Söhne und zwei Hunde. Wenn sie endlich, oft erst um 21, 22 Uhr nach Hause kommt, beginnen die Anrufe der Oma.
Hat man dich da eventuell aus dem Verkehr gezogen, Susanne? Weil du so sehr, sehr krank warst. Pass auf dich auf. Glaubt man ja nicht, dass ich dir was tun will. Und eben, als ich mit dir telefoniert habe, Susanne, da habe ich gerade mal eben kurz aufgelegt, zank, dann ging, zack, da musst du schon gleich wieder im Hinterrhein schon wieder ein Angebot, eine Telefonnummer gehabt haben. Und als ich dann das zweite Mal angerufen, da war es da nicht mehr. Also irgendwas stimmt doch nicht, Susanne.
Das, was nicht stimmt, merkt Ingrid Gutt noch selbst. Alzheimer frisst sich durch den vorderen Hirnlappen. Aber keiner weiß das, noch nicht. Eine Diagnose wird erst 3 Jahre später gestellt. Die 80-Jährige kommt so langsam ins Schwimmen, sobald keiner da ist. Aber sie will keine Hilfe von anderen. Nur die ihrer Tochter Susanne, und die fühlt sich zunehmend in die Enge getrieben. Den täglichen Horror mit dem Telefon seiner Familie gerade nachts beschreibt Ehemann Heinz Hölters so.
Also man weiß natürlich nicht, wer dran ist, denkt, Gott weiß, was passiert ist. Und ja, dann ist Oma am Telefon und erzählt, dass bei ihr eingebrochen wurde oder noch besser, dass Leute in der Wohnung sind und irgendwie die Wände streichen. Oder sie sieht Schatten in den Leuchtern. Der Leuchter brennt, genau. Irgendwas war immer.
Ist hier eine Bombe eingeschlagen, Susanne? Was ist passiert? Was ist das? Ist die Cholera? Ist hier ein, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ist hier ein, muss ich hier aus diesem Haus raus? Ist hier vielleicht ein irgendwas drin, was, ich weiß es nicht, ist auch alles hier so tot?
Das wirre Gerede der Großmutter, es wird immer wilder. Die Familie Hölters kämpft weiter mit den Folgen des Telefonterrors. Am Tag sind alle wie gerädert.
Es unterbricht halt die Nachtruhe, ne? Ich meine, das kann sich ja jeder vorstellen, wenn das dann zweimal passiert, dann war es das mit der Nacht. Aber das hat sich dann immer so auf einen bestimmten Zeitraum, das ging ja eine Stunde und dann war wieder Ruhe.
Auch so, dass bei allen Sachen, die ja so häufig kommen und wo man dann ja auch irgendwann manchmal merkt, dass da nichts hintersteht, ne? Also dass jetzt wirklich keiner bei ihrem Zimmer steht oder dass keiner durch die Wände kommt oder so etwas. Das heißt, dann achtest du nicht mehr darauf, dann gehst du auch vielleicht mal nicht mehr ans Telefon oder stellst sogar das Telefon ab. Oder wie häufig hatten wir Anrufe und haben aufs Display geschaut, gesehen, dass es Oma war und keiner ist mehr drangegangen, weil man halt auch schon irgendwo Panik hatte. Dann ruft sie an, macht hier irgendwie, ihr müsst sofort kommen. Die haben hier draußen alles aufgebuddelt vor dem Haus, ne? Ich kann nicht mehr raus.
Mitten in der Nacht.
So, und dann springst du aus dem Bett raus, machst dir wirklich Sorgen, gehst hin und dann war halt nichts. Und irgendwann denkst du, naja gut, Oma halt, ne? Und wenn es dann halt schon mal manchmal geklingelt hat und keiner mehr ans Telefon wollte, weil man auch keine Lust mehr hatte auf immer wieder diese Action, die dann letztendlich auch nichts gebracht hat, hat man natürlich dann auch angefangen, das Ganze zu ignorieren. Und dann besteht natürlich auch diese Gefahr, dass man das nicht mehr so ernst nimmt alles.
Und dann möglicherweise irgendwas, was wirklich wichtig ist, nicht sieht.
Genau, dass man dann halt im Grunde abgestumpft ist, ne? Und dann vielleicht wirkliche Probleme nicht sofort erkennen kann oder halt auch nicht sofort reagiert, ne?
Aber ist es nicht so eine Art Notwehr, so zu reagieren?
Ist ein Eigenschutz, so,
ja.
Klar.
Ja, ja, man muss ja irgendwie sein Leben damit weiterleben, ne?
4 Uhr nachts, ne? Also damit fing dann bei ihr der Tag ja an. Also man hat dann schon versucht, das Ganze so ein bisschen rauszuzögern.
Ja, aber dann hatten wir nachher auch Stunden auf dem Anrufbeantworter.
Ja, ne? Sie kam dann gleich hierhin, ne? Hat dann irgendjemanden draußen angehalten, der sie dann hier hingefahren hat, weil wir sind dreimal nicht ans Telefon gegangen. Und da musste ja was passiert sein. Und dann stand sie auf einmal hier, ne?
Dann ist sie mitten in der Nacht raus?
Ja, ja, klar. Hat dann irgendwelche Leute auf der Straße angehalten, die sie dann bitte hier oben hinfahren sollten. Die kam dann auch mit hier rein, weil Mama denen ja erzählt hat, wir würden nicht ans Telefon gehen, es wäre was ganz Schreckliches hier passiert. Und die sollten auf jeden Fall bloß mit reinkommen. Und dann stand die ja hier dann...
Männer oder Frauen, ja, da und haben immer... Und haben gesagt, kennen Sie diese Frau?
Die macht sich Sorgen, ja, um sie. Bei ihnen ist wohl ein Notzustand. Ihr Telefon muss wohl kaputt sein. Dabei haben wir es natürlich einfach nur ignoriert, ne? Weil wir dann keine Lust mehr darauf hatten.
Das, ja, klingt natürlich im Nachhinein sehr lustig, ja, aber in dem Moment...
Nein, in dem Moment ist es nicht lustig. Wir müssen dann ja halt am nächsten Tag los, ob das Schule ist, ob das Arbeit ist. Also du brauchst ja eine gewisse Regelmäßigkeit und du musst dich auch ausruhen können. Das war ihr ja vollkommen egal. Ist ja einfach so.
Ich finde es nicht gut. Das aber sehr wahrscheinlich ganz, was sollen für deine jungen Leute, die du so jetzt unter der Obdachlosigkeit hast, dass du ein Vorbild sein musst, Susanne. Kann es aber nicht sein, wenn du deiner Mutter gegenüber dich so verhältst. Die jungen Leute kriegen das mit. Die denken doch jetzt wunders, meine Güte, was mit mir los ist.
Noch kann Großmutter Ingrid die Fassade aufrechterhalten. Sie kann formulieren. Sie scheint verbal in Ordnung zu sein. Ein wenig wirr, aber doch originell. Draußen auf der Straße beginnt sie mit wildfremden Leuten zu sprechen, bleibt einfach stehen, starrt wie ein Kind andere Menschen an und spricht mit ihnen. Die Passanten denken, eine süße Oma. Ein Psychiater wird später attestieren, sie kann sich ausdrücken, ist verbal geschickt, kann mit rhetorischen Formen umgehen, aber alles ist Fassade. Ein Potemkinsches Dorf, ein Dorf, das nur Theaterkulisse ist. In ihrem Kopf herrscht längst das Chaos. Die engsten Familienmitglieder aber merken das nicht. Die Großmutter hat immer gesagt, wo es lang zu gehen hat, dominant, wie sie immer war. Keiner wagt, was zu unternehmen. Oma ist immer der Chef der Familie gewesen. Gab es denn so gar kein Schlüsselerlebnis? Hätte man nicht an irgendeinem Punkt merken müssen, was mit ihr los ist? Hätte man nicht handeln müssen? Susanne und Heinz Hölters.
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil es ja wirklich sehr, sehr schleichend kam. Ne? Also so, dass ich jetzt einen Schlüsselmoment hatte. Also ich nicht, weiß ich nicht. Hast du einen?
Nee, also das kam schleichend. Ich auch nicht.
Das würde aber umgekehrt auch bedeuten, dass man sich also an den Zustand gewöhnt und ja, dann auch nicht mehr das Extreme und Unnormale sieht. Kann das sein?
Ja, das kann sein. Das ist auch so. Bis man dann irgendwann feststellt, dass die Person eigentlich alleine überhaupt gar nicht mehr zu Hause zurechtkommt.
Sie hören unser Thema heute mit einer Reportage über eine demente Großmutter, die ihre Familie fast in den Abgrund getrieben hätte. Diese Familie, das ist die Familie Hölters in Hameln. Tochter Susanne tut, was sie kann, fast 3 Jahre lang. Nicht nur, dass sie den Telefonterror aushält. Sie nimmt die 80-Jährige, die gern unterwegs ist, mit zur Arbeit. Das geht irgendwie. Sie kümmert sich auch in der Freizeit um sie. Die 54-Jährige, selbst von schwerer Migräne geplagt, hat keine Zeit mehr für sich. Den Wunsch nach einem Moment der Ruhe, Mutter Ingrid versteht das nicht mehr. Sie fühlt sich abgelehnt und verändert ihr Wesen immer mehr.
Sobald sie da war, darf sich das nicht vorstellen, dass es die liebe Mama war, die sich nett mit dem Kaffee in den Garten gesetzt hat, sondern sie hat uns alle dann angemault, auch die Kinder, auch die Enkelkinder. Und es ging häufig auch unter die Gürtellinie, weil sie natürlich durch die Krankheit bedingt ja auch immer aggressiver wurde.
Die Familie versucht, sich Hilfe von außen zu suchen. Für eine kurze Zeit übernimmt die Tochter die rechtliche Betreuung. Hilfskräfte sollen die Situation entzerren. Doch die Großmutter lässt niemanden rein. Sie will keine Putzhilfe, sie will keine Betreuerin, sie hat kein Problem. Die anderen sind verrückt. Sie lässt sich von der Tochter nichts raten. Auch nicht zu der netten jungen Frau, die ihr im Alltag helfen soll.
So, und die hat sie erst gar nicht in die Wohnung gelassen, weil die war jung, die war vielleicht 25 und die hat sie gar nicht ernst genommen. Die hat sie also gleich schon direkt an der Tür, hat sie die beleidigt und abgefertigt, sodass die Frau auch keine Lust mehr hatte zu kommen.
Es kommt, wie es kommen muss. Es kommt zur Eskalation. Längst fürchten sich die Nachbarn im Haus von Ingrid Gut. Auch hier steht sie nachts vor deren Türen und ruft um Hilfe. In ihrer Fantasie räumt gerade jemand ihre Wohnung aus. Oder der Kronleuchter brennt. Die Nachbarn beobachten auch, dass sie Kerzen anmacht auf der Fensterbank, daneben die Vorhänge. Oft verlässt sie das Haus nur noch mit einem Mantel bekleidet. Die Wohnung verwahrlost zunehmend. Sobald die Tochter da war und aufgeräumt hat, verwüstet sie wieder alles. Sie trinkt ihren Kaffee von der Untertasse. Sie weiß nicht mehr, dass neben ihr doch die Tasse steht. Sie will den Schrank aufräumen, zerschmeißt aber das gute Porzellan und das Kristall, zerschneidet ihre Kleidung, verbarrikadiert sich. Enkel Lauritz, 24 Jahre alt, beschreibt die traurige Situation.
Es war ein echtes Chaos in ihrer Wohnung. Sie lief in Kleidung rum, die sie sich selber irgendwie angezogen hatte, ohne Sinn. Die Möbel standen kunterbunt, die Bäder hingen schief, es lagen Lebensmittel auf dem Boden. Und es war wirklich belastend, als Angehöriger sich das anzugucken.
Gerade für die Enkel ist das schwer. Sie kennen die Großmutter nur als ordentliche Frau, die auf Perfektion schaut, alles im Griff hat. Das Hotel, die Familie, die Wohnung, das Leben.
Es ist irgendwie als Angehöriger manchmal ziemlich schwer nachzuvollziehen, dass es überhaupt dann so, der Verfall so einsetzt dann irgendwann, dass man da nichts gegen tun kann. So, die Oma war generell komplett in so einem ganz fürchterlichen Zustand irgendwie. Also sie war sehr verwirrt und Das hat mich schon sehr mitgenommen. Es kam mir so vor, als wäre sie oft nicht sie selbst gewesen durch die Demenz.
An einem Sonntagmorgen im August 2015 findet Enkel Lauritz die Großmutter in einem desolaten Zustand. Fast nackig und halluzinierend. Er versucht, sie anzukleiden, sie mit nach Hause zu nehmen. Sie aber tobt. Der Student holt den Notarzt.
Also an einem Morgen war es so, ich wollte meine Oma besuchen, würde gucken, wie es ihr geht. Und ich kam in die Wohnung, sie war fast unbekleidet, sie war irgendwie total aufgelöst. Sie hatte ihr Geschäft nicht richtig verrichtet, die ganzen Grundbedürfnisse, von denen man ja so denkt, dass ein erwachsener Mensch sie irgendwie alleine schafft, das konnte sie nicht mehr. Sie tobte, war vollkommen außer sich. Ich habe ihr dann vorgeschlagen, dass wir zu uns fahren, aber das wollte sie nicht. Sie wollte in ihrer Wohnung bleiben, weil sie glaubte, jemand nehme ihr die Wohnung weg, in der ihre guten Möbel seien. Diese Möbel waren aber schon komplett zu Sperrholz zerlegt, weil sie irgendwie in ihrer Paranoia selbst zerlegt hatte und auch die Gläser in dem Schrank zertrümmert hatte. Und dann habe ich den Notarzt gerufen. Der Notarzt sagte damals, sie ist jetzt eine Gefahr für sich und andere. Und eine Einweisung ist ja normalerweise nicht so einfach. Aber es geht halt nur, wenn man eine Gefahr für sich oder andere ist. Und das war in dem Fall der Fall bei ihr.
Der Notarzt weist Ingrid Gutt in die Psychiatrie ein. Jetzt endlich kommt Bewegung in diesen Fall von Demenz. Dem Amtsgericht in Hameln liegen nun Betreuungsanregungen vor und Anträge auf stationäre Unterbringung. Jetzt kommt auch Burkhard Schnase ins Spiel, der Leiter des Betreuungsbüro Hameln-Pyrmont, der zusammen mit seinen Mitarbeitern für das Gericht Gutachten erstellt.
Ist das üblich, dass man immer wartet, bis es sozusagen zum Kurzschluss kommt?
In diesem vorliegenden Fall war es jedenfalls so, dass es noch gar nicht zu einer offiziellen Betreuungsanregung gekommen war. Und wir offiziell vom Gericht aus mit Ermittlungen noch gar nicht betraut waren. Wir waren also sozusagen noch im Vorfeld dieser Geschichte. Da ist es dann erst dazu gekommen, als es die Krankenhauseinweisung gegeben hat. Insoweit waren wir dann in der Lage, durch ein ärztliches Gutachten auch diese Betreuung dann zu empfehlen. Denn das ist natürlich zwingend Voraussetzung, damit das Gericht überhaupt eine Betreuung einrichtet. Und insoweit sind wir dann gehalten, natürlich Ermittlungen aufzunehmen, wie sieht der Gesundheitszustand aus? Gibt es ärztliche Berichte? Oder aber, wie im vorliegenden Fall, kann das Krankenhaus dann in so einem Fall einen ärztlichen Bericht machen?
Ingrid Gutt hat Alzheimer, fortgeschritten und schwere Verhaltensauffälligkeiten. Endlich liegt auch Burkhard Schnase eine Diagnose vor, ein Gutachten, mit dem gehandelt werden kann. Im Gutachten steht:
Aus meiner Sicht und den mir vorliegenden Informationen ist mittlerweile der Zeitpunkt gekommen, eine rechtliche Betreuung auch gegen den Willen von Frau G. einzurichten. Ihre grundsätzliche Gegenwehr gegen Unterstützung ist krankheitsbedingt zu werden. Sie bewertet ihre Lebenssituation nur noch zeitweise real, überschätzt deutlich ihre eigenen Fähigkeiten und trifft Entscheidungen geleitet von psychotisch gefärbten Erleben und ihrem krankheitsbedingten großen Misstrauen.
Klar wird auch, die Familie hat so lange gewartet. Schon lange wäre ein Eingreifen notwendig gewesen.
Die Angehörigen waren ja in diesem Fall auch hochbelastet. Durch die dauerhafte Kontaktversuche und haben ja auch wirklich sich sehr bemüht, dort Hilfestellung zu leisten. Aber sie hat sich dann andererseits auch wieder entzogen dieser Hilfe, war zum Teil gar nicht auffindbar, weil sie eben so unruhig war und auch vom Gedankengang her sehr sprunghaft. Und in diesem Fall war es natürlich sehr schwierig, Zugang zu finden, um überhaupt ihr zu helfen. Und da hat diese Eskalation, diese Wohnungsdemolierung insoweit geholfen, dass dann wirklich eine Situation entstand, wo man nicht mehr anders konnte.
Susanne Hölters, die Tochter von Ingrid Gutt, ist fast dankbar für die Eskalation. Die Entscheidung hat ihr die Mutter auch auf diese Weise abgenommen. Und der Enkel. Heute ist sie vor allem eins, erleichtert.
Und das war auch der richtige Moment, weil ich hätte es wahrscheinlich die ganze Zeit, weil ich es auch nicht wahrhaben wollte, immer wieder versucht zu erklären und mitzumachen.
Aber war Susanne Hölters nicht eine gute Tochter? Hat sie nicht alles versucht, ihrer Mutter das geschützte Pflegeheim zu ersparen? Bis zur Selbstaufgabe?
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre ich eine bessere Tochter gewesen. Ich hätte ihr schon vor einem Jahr die Möglichkeit gegeben, in eine Demenzeinrichtung reinzugehen.
Burkhard Schnase vom Betreuungsbüro Hameln-Pyrmont sieht diese Verzweiflung bei den Angehörigen oft.
Gerade bei Angehörigen, da haben Sie völlig recht, die machen sich das wirklich nicht leicht. Die versuchen natürlich immer erst mit Bordmitteln, wie man vielleicht sagen kann, die Dinge zu regeln. Das ist oft auch möglich. Aber manche Angehörigen belasten sich das so sehr mit, dass sie selbst dann schon krank werden oder zumindest Hilfe benötigen.
Noch heute, anderthalb Jahre später, macht sich die Tochter Gedanken darüber, warum sie so lange gezögert hat, ihre Mutter in eine geschützte Einrichtung für Demenzerkrankte zu geben.
Ich glaube, wenn du da drin bist, bist du da drin. Und das ist dann so, wie man auch bei Süchtigen sagt, dass man co-abhängig ist in einer Beziehung. So ist das, glaube ich, bei sowas auch. Man versucht, das immer wieder schön zu denken. Ich habe ja gar nicht gemerkt, dass es auch so stark an meine gesundheitlichen Grenzen gegangen ist. Für mich war das normal. Ich musste das tun. Das war eine Selbstverständlichkeit und dann tat man das halt.
Burkhard Schnase kennt das.
Und insoweit kann man da nur raten, sich auch dann Hilfe zu holen, wenn man in so einer Situation ist. Das muss ja nicht immer in einer Betreuung gipfeln. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Hilfe.
In diesem Fall war der Rat des Betreuungsbüros, eine externe rechtliche Betreuerin muss her. Ihre Aufgabe, die Situation zu entzerren, auf allen Ebenen.
Das raten wir Angehörigen häufig, weil gerade Angehörige oft sehr nah an den Ereignissen sind. Und eine dritte Person, gerade wie in diesem Fall eine professionelle Berufsbetreuerin mit langjähriger Erfahrung, die sich natürlich mit dem nötigen Abstand ein anderes Bild machen kann, die zur Not eben auch durchaus mit Zwangsmaßnahmen arbeiten kann, wenn es denn unbedingt sein muss, und die so die Angehörigen entsprechend entlastet. Natürlich können wir die Angehörigen von ihrem Status nicht befreien. Sie bleiben natürlich involviert, gerade in diesem Fall, wenn man sich Sorgen macht, wenn man so nah auch dran ist am Geschehen, dann will man natürlich auch wissen, was ist. Aber die aktive Verantwortung übernimmt eine dritte Person und selbst das entlastet die Familie schon sehr.
Einsatz für Katharina Spiegel aus Erzen. Ihr vertraut das Amtsgericht Hameln die Betreuung von Ingrid Gutt an. Die Juristin hat gleich Ja gesagt, weil sie die Frau im roten Kleid so interessant fand. Kein Fall wie jeder andere.
Ihr Ruf eilte ihr schon ein wenig voraus.
Sie waren also drauf gefasst?
Ich war gefasst auf das, was auf mich zukam. Ich empfand aber im persönlichen Umgang meine Arbeit mit ihr recht leicht, da sie in gewisser Weise sehr charmant, mädchenhaft, kapriziös und elegant war.
Was bedeutet das, eine rechtliche Betreuung?
Eine rechtliche Betreuung bedeutet, dass man einen Menschen begleitet, sich an dessen Seite stellt und dessen Verhältnisse ordnet, die aufgrund von Erkrankungen seelischer Art oder physischer Art in Unordnung geraten sind. Ganz flapsig könnte man formulieren, man ist in gewisser Weise Troubleshooter und man ist eben mit der Aufgabe betreut, dieses Leben wieder in rechte Bahnen zu lenken.
Um zu helfen, beginnt Katharina Spiegel als erstes zu recherchieren. Sie will wissen, was ist das für ein Mensch gewesen vor der Erkrankung? Was hätte er jetzt an meiner Stelle getan, wenn er noch gesund und bei Sinnen wäre, fragt sie sich.
Ich habe relativ schnell rausgespürt, dass meine Klientin so eigenständig wie möglich leben wollte. Es war ganz klar, dass ich eigentlich diesem Wunsch nicht so nachkommen konnte, um Frau Gutt zu schützen. Sie konnte nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung leben, die sie, ich sag mal, nur notdürftig bekleidet verlassen hat und, wie soll ich sagen, im Grunde orientierungslos oft verlassen hat.
Und auch die Wohnung selber verwüstet hat.
Ja, die Wohnung war stark verwüstet, aber eben nicht aufgrund des Willens meiner Klientin, sondern einfach aufgrund der mangelnden Möglichkeit, sich im Alltag und in der Welt, wie sie jetzt ist, zu orientieren. Weil diese Fähigkeit, das wahrzunehmen, war Frau Gutt verloren gegangen.
Es gab ja in dem Fall eine Familie, die ja sich durchaus bemüht hat, die Situation von der Frau Gutt in den Griff zu bekommen und auch im Griff zu behalten. Aber irgendwann hat die Familie gesagt, es muss eine externe Betreuerin her.
Das war meine Wahrnehmung in diesem Fall auch unbedingt. Ich erlebe das oft, wie auch in diesem Fall, dass Angehörige mit sehr viel Liebe und großem Engagement sich um einen an Demenz erkrankten Menschen kümmern. Aber dadurch, dass sie die ganze Biografie und das ganze Leben kennen, einfach zum Kern der Probleme nicht vordringen. Es ist einfacher, wenn man als externer Mensch mit neuem Schwung in diesen Fall reingeht und sagt, so, hier ist jetzt das Ende einer Lebensphase erreicht, die Wohnung wird aufgelöst, weil es nicht anders geht. Auch wenn alle Beteiligten es sich anders wünschen, es geht nicht mehr. Und wir treten in eine neue Phase ein, der Betreffende wird in eine Facheinrichtung vielleicht verwiesen, wo er entsprechende Pflege hat und die Familie kann dann sich emotional und unbehelligt von Pflege oder, ich sag mal, dieser Troubleshooter-Tätigkeit, die die Familie vorher auch übernommen hat, sich dem Mensch menschlich widmen. Und die faktische Arbeit drumherum kann dann der rechtliche Betreuer machen.
Wie verzweifelt sind die Angehörigen?
Sie sind sehr verzweifelt, aber die Verzweiflung wird oft geleugnet. Das ist mein Erleben eigentlich. dass man eben aus Liebe zu dem Menschen natürlich gerne noch alles tun möchte, aber im Grunde gar nicht mehr vorankommen und auch nicht mehr kann.
Das schlechte Gewissen bleibt aber bei den meisten Angehörigen.
Das schlechte Gewissen bleibt, und wenn ich Angehörige wie in diesem Fall vorfinde, versuche ich auch den Angehörigen dieses schlechte Gewissen zu nehmen und ihnen die Perspektiven aufzuzeigen, die sich, ich sag mal, nach Ordnung der Verhältnisse dann durch die Unterbringung im Heim ergeben. Nämlich dann kann die Tochter vielleicht einmal erholt ihre Mutter besuchen und Kaffee trinken gehen oder erholt einen kleinen Ausflug machen oder einfach nur erholt daneben sitzen und den Moment genießen. Denn nur der zählt für an Demenz erkrankte Menschen, denn sie leben nur im Hier und Jetzt. Das ist ja auch das Schwierige, aber auch das Wunderbare, nicht?
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Sie hören unser Thema. Heute ein Fall von Demenz, wie eine Großmutter mit Alzheimer ihre Familie fast in den Wahnsinn trieb. Zurück in die Seniorenresidenz am Klüt in Hameln.
So, Mama, dann suchen wir dir jetzt noch einen warmen Mantel raus.
Ja, einen Mantel habe ich doch gar nicht.
Ach, du hast so viele Mäntel. Wie viel willst du haben? Guck mal, du könntest die... Nee, du kannst. Poncho ist zu wenig.
Ja,
ich mag den gerne.
Eine kurze.
Ja.
Rechtsbetreuerin Katharina Spiegel hat alles gemanagt, hat einen Heimplatz gesucht, die Wohnung aufgelöst, Gelder und Pflegestufen beantragt. Die Tochter hat in Absprache die Gesundheitsfürsorge übernommen. Auch jetzt kommt Susanne Hölters noch ihre Mutter jeden Tag besuchen, freiwillig, bringt noch vor der Arbeit das heiß geliebte frische Brötchen mit Tartar vorbei oder sorgt dafür, dass ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft gemacht wird.
Einmal bitte hinein, dann den anderen Arm. Ah, das klappt ja heute gut. Warte, da.
Die anstrengenden 3 Jahre am Rande des Nervenzusammenbruchs sind für die Familie Hölters vorbei. Seit einem guten Jahr lebt Großmutter Ingrid in Hameln im Seniorendomizil am Klüt. Sie bekommt jetzt Medikamente. Sie ist jetzt weniger aggressiv. Ein geregelter Tagesablauf hat sie ruhiger werden lassen, auch wenn ihre Paranoia sie nicht im Stich gelassen hat. Noch immer ist sie in großer Angst, man könne ihr die Wohnung wegnehmen.
Dein Zimmer wollen die haben.
Da unten, ja, mein Zimmer wollen sie haben. Und das kriegen sie nicht. Muss ich ja auch nicht.
Nein.
Ich kann doch nicht von heute auf morgen gehen.
Nee, das ist aber sehr vernünftig, Mama.
Nein, ich lasse mich doch nicht rausschmeißen.
Nein,
und die, und das ist auch. Eben, aber das ist eine ganz böse, ist das.
Zum Glück lässt sich die hochdemente Ingrid Gutt immer wieder schnell ablenken. Auch von Regina Hector, der Leiterin des Seniorendomizils am Klüt. Die schaut gerade mal vorbei.
Guten Morgen, Frau Gutt.
Ja. Alles in Ordnung? Bei Ihnen auch, ja?
Ja.
Na gut.
Haben Sie gut geschlafen?
Nein.
Nein? Warum
ja,
nicht?
Dann sage ich jein.
Warum nicht?
Ja, damit Sie das anders sehen.
Aha. Und was Schönes geträumt?
Bitte?
Und was Schönes geträumt?
Hallo. Nein.
Auch nicht.
Ich träume ganz selten. Muss auch nicht sein.
Genau. Man muss nicht jede Nacht träumen, ne? Genau.
Die ruppigen und die freundlichen Seiten der jetzt 83-Jährigen, Regina Hector, kennt sie beide. Ganz typisch sei das für die Demenz. Regina Hector war genauso wie Ingrid Gutt einst im Hotelfach. 2 energische Frauen. Das verbindet.
Wenn man über den Flur kommt und sie sieht einen und sagt, also Ihnen wollte ich auch schon mal sagen, dass Sie hier eigentlich überhaupt nichts geregelt kriegen. Ne? Also so läuft das dann. Aber den nächsten Tag bin ich wieder die Gute, die alles zu ihrer Zufriedenheit regelt. Und den anderen Tag hat sie es dann vielleicht halt nicht mehr so präsent. Ja, also sie erzählt uns immer sehr stolz davon, dass sie in ihrem Hotel, was sie früher hatte, Königin Juliana und Gustav Heinemann betreut hat. Und das sind dann auch immer so ein bisschen Anekdoten, was sie dann manchmal preisgibt. Aber oftmals bezieht sie sich auch sehr präsent auf den Datenschutz und sagt, darüber kann ich nicht reden.
Sie denkt ja auch, das gehört ihr alles
ja,
hier.
Ja, genau. Hat sie mir auch gerade gestern wieder gesagt, das gehört hier alles mir und ob ich das denn nicht wüsste. Also das ist ihr sehr präsent und oder beziehungsweise sie denkt, dass das alles ihrs ist. Aber da gehen wir halt auch drauf ein.
Was wird alles getan, um diese doch dementen Menschen ein bisschen zu betüddeln und bei Laune zu halten?
Auf dem Wohnbereich ist immer Pflegepersonal präsent und sowohl halt auch zusätzlich die Alltagsbegleiter. Die Alltagsbegleiter machen die Beschäftigung immer in Form von 10-Minuten-Aktivierung, ganz einfach, weil sich der Demenzerkrankte nicht lange auf einen Bereich konzentrieren kann. Das erfolgt mit einem kurzen Gedächtnistraining, dann dazu folgt vielleicht ein Lied, dann ist wieder eine Pause, dann gibt es was zu trinken zwischendurch und dann geht das Gleiche nochmal los. Also das ist so tagesformbedingt. Volles Programm. Dafür sind ja auch diese Alltagsbegleiter geschaffen worden seitens Gesetzgeber. Und für die Bewohner sind die Alltagsbegleiter wirklich eine Bereicherung.
Heute ist eine Menge los im Zimmer von Frau Gutt. Die Tochter ist da. Vor der Tür sitzen Mitbewohnerinnen und plauschen. Die Leiterin der Einrichtung hat vorbeigeschaut. Und jetzt auch noch Ingrid Raupach-Ernst, eine der Alltagsbegleiterinnen, auf ihrer Besuchstour. An der Hand hat sie einen bunten Häkelbeutel. Mit ihr kommt die kleine, zarte Frau mit dem weißen Pagenkopf und der grauen Mütze auf dem Kopf prima aus.
Mich dürfen meine Bewohner alle Ingrid nennen. Heißen auch fast alle Mitarbeiter Ingrid.
Das passt ja.
So, ja, das war Frau Hector, meine Chefin.
Von hier unten.
Ja.
Was macht denn so eine Alltagsbegleitung?
Erstmal, die kümmert sich um die Leute, weil ganz viele kranke Menschen, die haben auch ganz starke Ängste. Und das ist für mich sogar am wichtigsten von allen, dass man den Leuten bei der Angst hilft. Sorgen, wenn was verschwindet, was ganz wichtig ist, das rote Kleid bei Frau Gutt. Wir bedrängen schon die Wäscherei, damit das Jahr schnell wieder da ist. Sie hat ja ganz viele schöne Kleider, aber das rote Kleid, da ist sie ganz stolz drauf. Und sie ist ja auch immer eine schicke Dame, ne?
Was ist denn in dem bunten Beutel drin? Kann man da mal reingucken?
Ich habe da drin, ne, meine Bücher, als die Kaffeemühle streikte. Das sind lustige Geschichten und auch nicht so lang. Dann habe ich da noch eine CD mit Volkslieder, weil hier alle gerne singen, Tempus und einen schönen Duft dabei. Weil die Herrschaften müssen ja immer alle gut riechen.
Wie kommt denn das, dass Sie ausgerechnet das hier zusammengesucht haben?
Weil das ist das Wichtigste, wo die am meisten drauf anspringen, die Herrschaften.
Auf Musik und Vorlesen? Musik,
Vorlesen, Bewegung mit Tanz. Also da passieren auf einmal ganz andere Sachen.
Jetzt aber passiert erst einmal das rote Kleid.
Wir sollen so einen Dampf machen, ne?
Ja. Nee, mein rotes Kleid, was unten stand, was, das meine ich.
Ganz wichtig, das rote Kleid.
Mutter und Tochter verlassen den geschützten Bereich und schluffen den Weg zur Wäscherei runter.
So, Mama, dann gehen wir mal in die Reinigung, ne?
Gibt es denn kein zweites Kleid?
Doch, es gibt mehrere Kleider, aber dieses eine hat irgendeine Faszination. Es ist, ich weiß nicht, es ist das rote Kleid aller roten Kleider auf dieser Welt. Und man darf eigentlich auch das ganze Kleid nicht 5 Minuten aus den Augen lassen. Das ist hochwichtig. So, Mama, jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist die Wäscherei.
Der Geschirrwagen mit dem Mittagessen klappert vorbei. Doch da kommt schon Hauswirtschafterin Annalena zur Tür hinein.
Also wenn wir das rote Kleid sehen, das muss sofort gewaschen werden, weil das ist ja für die Dame sehr besonders. Und da legen wir uns dann auch immer ins Zeug, dass das schnellstmöglich wieder an die Bewohnerin zurückkommt.
Ja, das ist scheinbar ihr Lieblingskleid. Das rote Kleid, hat sie mehrere? Das weiß ich jetzt nicht, weil sie hat häufig eins an und sucht trotzdem ein rotes Kleid. Dann stehe ich ein bisschen am Schlauch.
Haustechniker Thomas Matthies, der gute Geist des Seniorendomizils am Klüth. Natürlich kennt auch er das rote Kleid und mittlerweile nach mehr als einem Jahr auch die Frau im Kleid.
Man kann ihr auch ansehen, was sie für eine Laune hat. Also es war jetzt die Tage wieder, ging es um dieses besagte rote Kleid. Und ich hatte eine andere Arbeit zu tun, ging da vorbei und dann sprach sie mich auch an, was ist mit dem Kleid. Und ich sag, kann ich nicht sagen, aber ich kümmere mich drum, ich wäre auch ein Verbrecher. Also dieses rote Kleid ist ja nur weg gewesen, gestern hing es noch unten im Keller, wenn man runterkommt, links an der Seite und heute ist es eben weg und ich wäre auch ein Verbrecher. Man merkt es ihr an, was sie für eine Laune hat. Hat sie eine gute Laune, kommt sie auch strahlend daher und ist richtig gut drauf. Und wenn sie schlechte Laune hat, weil ihr irgendwas nicht passt oder weil sie meint, es ist irgendwas verkehrt, dann kann man das eben auch sehen. Und das ist eigentlich so ganz schön, dass man das so kann.
Und der Haustechniker spürt in Ingrid Gutt auch die Chefin von einst, die schon als junge Frau erfolgreich war, äußerst erfolgreich. 1952 war sie mit 19 die jüngste Filialleiterin des Lebensmittelhändlers Kaisers Tengelmann in der ganzen Bundesrepublik. In ihrer Heimatstadt Dortmund. Und obwohl die Hochdemente heute nach einer Viertelstunde nicht mehr weiß, wer sie besucht hat, das Anweisen von Arbeit hat sie nicht verlernt.
Sie ist aber auch ja, sehr genau. Also man merkt, dass sie eigentlich früher eine Führungsposition innehatte und auch so ein bisschen als Chef auftritt und auch schon dann mal sagt, wo es lang gehen soll. Wenn es um Reinigungsarbeiten geht, dass dann also dann nochmal sauber gemacht werden müsste und das muss ja noch erledigt werden. Und dann kann man das nur so aufnehmen und sagen, alles klar, ich kümmere mich drum, gebe ich weiter, wird erledigt.
Hier im Heim gehen alle herzlich und professionell mit der alten Dame um. Sie mögen sie, gerade weil sie so skurril ist. Und weil sie trotz aller Launenhaftigkeit und Demenz lebendig geblieben ist, gerne tanzt und singt und mit Menschen spricht. Jetzt endlich kann auch die Familie von Ingrid Gutt mit ihr befreit umgehen. Und das bemerkt sogar Thomas Mattis, der als Haustechniker mit der Betreuung eigentlich direkt nichts zu tun hat.
Was ich sehr schön fand, das hat aber eigentlich mehr mit der Familie zu tun, war die große Geburtstagsfeier im Garten in der blühenden Wiese. Das hat bis jetzt noch keiner so gemacht für die Mutter oder für die Angehörigen. Das war eigentlich ein wunderschönes Bild zwischen den blühenden Bäumen auf der blühenden Wiese, einfach ein Tisch hingestellt und Geburtstag gefeiert. Das hat mich eigentlich sehr berührt, muss ich sagen. Das war ein sehr schönes Bild.
Warum hat sie das berührt?
Weil die Kinder sich da sehr viel Mühe mitgemacht haben und genau überlegt haben, was gefällt der Mutter, womit kann man ihr eine Riesenfreude machen. Und das schien es gewesen zu sein, denn sie war unheimlich gut drauf den Tag. Sie hatte eigentlich ein strahlendes Lächeln im Gesicht den ganzen Nachmittag über. Und das konnte man ja einfach ansehen, dass es ihr da richtig gut ging.
Im Seniorendomizil am Klüt in Hameln lebt seit mehr als einem Jahr die 83-jährige Ingrid Gutt. Fast hätte sie ihre Familie in den Nervenzusammenbruch getrieben. Tochter, Schwiegersohn und Enkel haben alles versucht, der Großmutter das Pflegeheim zu ersparen und haben die schwere Demenzerkrankung der alten Dame lange verdrängt, bis die Situation eskalierte. Heute hat die von Alzheimer geschüttelte, früher so taffe Frau eine externe Rechtsbetreuerin und die hat dafür gesorgt, dass sich für alle Beteiligten dieses Falles von Demenz das Leben entspannte.
Jetzt gibt's wieder was zu essen.
Jetzt gibt es Mittagessen auf der geschützten Station des Pflegeheims. In der großen Wohnküche sitzen 10 alte Menschen mit ganz unterschiedlichen Graden von Demenz. Es ist eine freundliche Atmosphäre. Das Essen ist gut. Heute gibt es verschiedene zur Auswahl. Tochter Susanne Hölters sucht mit der Mutter den richtigen Platz am Tisch.
Ich glaube hier. Guck mal, Mama, wir gucken mal. Ich glaube, hier sitzt.
Das kann meine Tochter denn auch mit Ihnen essen? Kann ich mit meinem Essen, mit meinen Kröten?
Sie dürfen auch
essen. Ja.
Frau Meier? Frau Meier. Seit Ingrid Gutt da ist, ist auch die Dame im Rollstuhl neben ihr da. Die beiden verstehen sich richtig gut.
Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, aber ich möchte gerne nach Hause.
Ach so.
Ja.
Und kommt
aber das geht nicht.
Nein, es geht noch nicht. Ne? Kommt denn heute noch einer zu Besuch?
Ja.
Das ist doch auch schön, wenn die dann hier hinkommen.
Ja.
Oder?
Ich hoffe es.
Guck mal, es ist doch hier auch wie zu Hause. Ja. So viele Leute, ne? Der feste Platz ist da, ist
ja,
doch alles da.
Ich hoffe es.
Ja. Ach, das wird schon, ne?
Und solange wie ich Ingrid habe,
wir beide nicht.
Ihr beide.
Und wie lange sind wir schon zusammen, wir beide nicht? Ja. Wir beide nicht. Da geht nichts entgegen.
Da können wir ja schon ein Lied draus machen, wir beide.
Könnte man.
Könnte man
ein Lied machen. Oh, ich hoffe, meine Mutter kommt bald.
Die Mutter, ja.
Ja.
Ja, das wäre schön. Ne?
Aber die muss ja erst noch arbeiten.
Ja.
Im Stall.
Im Stall?
Ja.
Bei den Tieren. Was habt ihr denn für Tiere im Stall?
Die Kühe.
Ja,
die sind
ausgegangen,
leider.
Okay.
Ja. Ingrid, kommst du auch mit?
Nein,
heute nicht.
Morgen kommst du erst.
Ja, sehr gut.
Dann bin ich aber traurig.
Und wie ist das mit diesen beiden besonderen Damen?
Ja, die haben sich sofort getroffen vom ersten Tag an, wo meine Mutter auch hier reingekommen ist. Und seitdem verbindet die beiden eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, eine Freundschaft, würde ich sagen. Mama sagt immer nein, aber ich denke schon, dass es eine Freundschaft ist. Die Frau Meier konnte am Anfang halt auch besser laufen. Das waren die beiden, die halt am meisten gelaufen sind. Na, dann sind sie halt immer zusammen durch den Park und so. Viel immer nach draußen, immer gelaufen. Jetzt geht's nicht mehr, genau.
Frau Meier ist jetzt zweimal hingefallen, ne?
Zweimal, Frau Meier? Oder wie oft sind Sie hingefallen? Zwei oder dreimal, ne? Sitzt halt in Ihrem Rollstuhl und das ist natürlich dann für meine Mutter schwierig zu schieben, ne? Das geht nicht.
Frau Meier wartet auf ihre Mutter und Frau Gutt wartet mit und auch Frau Gutt selbst wartet auf ihre Mutter. Alles, was sie liebt, hat ihr die Mutter gebracht, auch das rote Kleid, das doch eigentlich ein Geschenk der Tochter ist. Solche Gespräche werden stets wiederholt. Was für Angehörige eine mentale Herausforderung ist, die beiden alten dementen Damen verstehen sich immer wieder und wieder und wieder.
Demente untereinander, wie die sich manchmal aber auch verstehen. Da würde unser eins sagen, was redet die denn da? Was meint der denn da? Da muss ich selber schmunzeln, wirklich.
Alltagsbegleiterin Ingrid Raubach-Ernst sieht solche Freundschaften öfters. Gerade da hinten auf dem Sofa in der Ecke am Fenster, zwei Damen im Gespräch vertieft.
Die eine passt auf die andere auf. Das ist so schön, dass die sich hier gefunden haben. Und jetzt sagt diese Dame, sie möchte hier nicht mehr weg. Und ich finde, hier ist es auch irgendwie wie so eine kleine Familie.
Die Demenzkranken sind hier gut aufgehoben. Die Tochter von Ingrid Gutt sieht erleichtert, dass die Mutter überhaupt nicht mehr an ihr altes Leben denkt. Susanne Hölters.
Naja, für sie ist es so, als wenn sie da schon immer war. Also sie sieht jetzt gar nicht, dass sie da neu ist. Also ganz häufig sagt sie halt auch, guck mal hier, das habe ich alles ja noch mit dem Papa ausgesucht. Und der hat das ja extra gekauft, weil der die Aussicht vom Balkon her so schön ist. Sie lebt auffällig natürlich jetzt in ihrer Welt. Es ist halt eine geschützte Demenzstation, kommt jetzt ja auch nicht ohne weiteres dort runter von der Station. Aber sie baut sich so ihr eigenes Leben da auf.
Das zu sehen, entspannt die Familie ungemein.
Für uns als Angehörige ist es natürlich eine wahnsinnige Entlastung, weil ich muss mir keine Sorgen oder auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich bei der Arbeit bin, dass ich denke, oh, jetzt kriegt sie nichts zu essen, jetzt hat sie ihre Tabletten nicht, wo ist sie jetzt, wo läuft sie draußen rum, gefährdet sie sich selber oder jemand anderen. Und dadurch ist natürlich unser Familienleben und auch gerade auch mein Leben wesentlich ruhiger geworden, auf jeden Fall. Also das ist jetzt schon eine gute Einrichtung und sie fühlt sich da auch, glaube ich, wohl. Sie wird gut verpflegt, sind alle nett zu ihr, sie hat einen schönen Raum mit ihren eigenen Möbeln, sie hat ihre eigene Kleidung und sie geht natürlich auch wieder so ein bisschen in ihr Kinderalter zurück, das merkt man auch.
Auch von Amts wegen ist man mit der Situation von Ingrid Gutt, die Großmutter, die mit ihrer Demenz nicht nur die Familie, sondern auch die Ämter, die Nachbarn, die Polizei und auch wildfremde Leute auf Trab gehalten hat, zufrieden. Burkhard Schnase, der Leiter des Betreuungsbüros im Gesundheitsamt Hameln-Pyrmont.
Die Gesamtsituation hat sich beruhigt, sage ich mal. Nicht nur, was die Betroffene selbst betrifft, sondern natürlich auch der Rest der Familie, wenn man das mal so nennen will.
Ja, die kann jetzt aufatmen.
Sicherlich, ja. Das kann die Familie wirklich und ich denke auch, die Dame ist dort in guten Händen. Sie können sich dort jederzeit ein Bild machen und ich glaube auch, insoweit gibt es eine deutliche Entlastung, was das betrifft.
Rechtsbetreuerin Katharina Spiegel, Juristin aus Erzen, freut sich, dass die tägliche Katastrophe einem entspannenden Alltag gewichen ist. Das ist auch ihr Verdienst.
Ich genieße es heute noch, wenn ich sie besuche und mit ihr plaudere, sehr gepflegt über Hotels, ihre Arbeit, über Orte, an denen sie war. Ich kann das nicht kontrollieren, aber ich spüre dort einen Genuss, über solche Dinge und über früher zu plaudern mit ihr.
Timmendorf wäre so ein Stichwort.
Timmendorf, die eleganten Hotels, die Gäste, die Gespräche, der sehr gepflegte Smalltalk, solche Dinge, genießt sie sehr. Es ist eine Scheinwelt, aber warum nicht, wenn es den Menschen in dem Moment Freude macht, bin ich auch zufrieden.
Haustechniker Thomas Mattes sieht das genauso. Der hier im Seniorenheim viel mehr ist als nur der Mann für die Technik. Der tägliche Umgang mit Dementen hat auch ihn geschult.
Was ich am Anfang festgestellt habe, ist, dass die Demenzerkrankten einen ansprechen und, ich sag mal, irgendein wirres Zeug wollen. Am Anfang habe ich gedacht, wie reagierst du denn damit? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn dann solche wirren Sachen auf mich zukommen und die mich dann darauf ansprechen und ich mache das so mit, dann nehme ich diese Person in diesem Fall erstmal ernst. Ich nehme mir, also dieses mit dem Beispiel rote Kleid zum Beispiel, sie hat das rote Kleid an, ja, das rote Kleid ist aber nicht mehr da. Wo ist es denn? Ist alles klar, ich kümmere mich drum, wird wohl in der Wäsche sein. Könnt ihr auch sagen, gucken Sie mal runter, haben Sie an. Ja, was wollen Sie denn eigentlich? Aber ich spiele das so mit und ja, veralbere die Leute eigentlich in dem Sinne, aber nehmen sie ja eigentlich in diesem Belang für voll. Das finde ich ganz wichtig dabei, dass man sie dann einfach für voll nimmt und auch dieses Spiel einfach mitspielt, obwohl man genau weiß, das ist vollkommen dummes Zeug.
Dummes Zeug ist es ganz gewiss nicht mitzuspielen. Es ist goldrichtig und bewirkt, dass die Atmosphäre hier auf der geschützten Demenzstation stimmt. Auch wenn es, wie überall, auch schwierige Situationen gibt. Alltagsbegleiterin Ingrid Raubach-Ernst.
Ich sage, wir sind eine kleine Familie, wir gehören alle zusammen, ne?
Viele Leute haben ja auch Angst vor Pflegeheimen und denken, wunderbar, was für katastrophale Verhältnisse auf solchen Stationen herrschen. Aber wer diese Station kennt, weiß, dass das total unbegründet ist.
Ja, aber jeder weiß, dass das die letzte Station ist. Und das sind die Ängste. Weil es kann keiner mehr mit einem machen, was er will. Das geht überhaupt nicht. Aber die Ängste sind doch da. Denn wenn ich mir vorstelle, ich muss irgendwann ja auch mal hierher, dann wird es mir auch nicht anders gehen.
Warum hat er sich ja auch nicht so ein damit zusammentun? Guck mal hier, was ich stotter, merkst du das?
Guck mal, du stotterst nicht, das sind nur die Wörter, die dir nicht einfallen.
Nein, das ist stottern.
Ja?
Okay.
Das war unser Thema heute Abend, ein Fall von Demenz, wie eine Großmutter mit Alzheimer ihre Familie fast in den Wahnsinn getrieben hätte. Eine Reportage von Sabine Guckel-Seitz und genau die verabschiedet sich jetzt und wünscht Ihnen einen guten Abend.